Also ich muss heute Abend ein bisschen das Mikrofon präparieren, damit der Jens dann keine Schwierigkeiten hat, dann in der Nachfolge dieses Abends. Man merkt es meiner Stimme an, denke ich, etwas verschnupft hin und zu. Hin wieder kommt vielleicht ein Husten noch dabei mit heraus, aber ich denke, das wird schon irgendwie funktionieren. Herzlich willkommen zum Bibellesen mit Gewinn, Teil 7. An der Wand ist es schon bereits zu sehen, Punkt 7:30 wird hier das entsprechend angeworfen. Und wir sind gespannt auf das zweite Jahr Bibellesen mit Gewinn. Ein Jahr haben wir jetzt hinter uns und haben da sehr stark den Beginn der Bibel uns angeschaut und uns mit den ersten Kapiteln beschäftigt, dem ersten Mosebuch. Jetzt im zweiten Jahr springen wir ins Neue Testament hinein, so viel sei schon verraten. Irgendwann gab es mal auch eine kleine Gesprächsrunde, wo mal nachgefragt wurde, was denn für Themen von Interesse wären. Und da stand so ganz oben an, Wiederkunft Jesu oder ja, das neue Reich Gottes, wo geht's hin, Wiederkunft und die Ereignisse der letzten Zeit, also dieser ganze Bereich war hier in den Gedanken und wir haben uns da selber auch noch ein bisschen Gedanken dazu gemacht und entsprechend wollen wir da auch darauf reagieren und das so als Thema in diesem Jahr durchlaufen lassen. Und da passt auch ganz gut das Losungswort dazu für den heutigen Tag, wer das schon gelesen hat, aus dem Propheten Zephania. Seid stille vor Gott, dem Herrn, denn des Herrn Tag ist nahe. Des Herrn Tag, immer eine Bezeichnung dafür, dass es auf ein Ende zugeht in dieser Welt und dass nach dieser Zeit Gottes Zeit, die Ewigkeit, anbricht. Und das ist ja das besondere Interessante. Wie geht es dann zu? Und wie wird es sein? Also genau darum wollen wir uns in diesem Jahr ein bisschen näher Gedanken machen und uns damit beschäftigen. Darum seid auch ihr bereit, denn des Menschensohn kommt zu einer Stunde, da es nicht meint. Matthäus 24. So Jesus zu diesem Thema, des Herrn Tag ist nahe. Seid bereit, das ist die Botschaft an uns. Ansonsten wird es wieder so sein, wie wir es bisher gewohnt sind. Jens wird zunächst ein paar Gedanken überhaupt zum Bibellesen machen, wie wichtig das Wort Gottes ist, wie wichtig die Bibel ist. Und im zweiten Teil geht es dann so richtig hinein in das Wort Gottes. Ich bete am Anfang mit uns. Jesus Christus, wir danken dir. Du hast uns versprochen, dass du wiederkommst. Das ist die Verheißung, die uns Mut und Zuversicht schenkt. Maranatha, Herr, komme bald. Das war das Gebet der ersten Gemeinde. Und dieses Gebet wollen wir uns auch zu eigen machen. Wir gehen auf deine Ewigkeit zu. Das ist die große Zukunft, die wir vor Augen haben. Und wir danken dir dafür, dass du uns diesen Blick schenkst. Sei es mitten unter uns. Segne diesen Abend an uns. Amen. Und jetzt übergebe ich gleich an den Jens und befreie das Mikrofon wieder von der Tür.
Ja, auch einen guten Abend von meiner Seite. Seid alle ganz herzlich willkommen. Es geht weiter. Das Bibellesen mit Gewinn geht ins zweite Jahr hinein. Und wir freuen uns darüber, dass es so große Akzeptanz gefunden hat. Das ist, glaube ich, jeder Stuhl jetzt fast belegt, oder? Wenn wir mehr brauchen, da hinten sind auch noch mehr Stühle, kann man noch dazustellen, falls jetzt noch welche kommen. Schön. Bibellesen mit Gewinn. Das war immer mein Ansinnen, mein Interesse gewesen. Ich war in der Schule nie ein großer Leser gewesen. Ich habe Aufsätze über Bücher geschrieben, die ich nie gelesen hatte. Ja, immer nur die Zusammenfassung oder vom Nachbarn. Aber Lesen selber, das war für mich immer sehr anstrengend und wollte nie. Aber als die Bibel, als Jesus mich gerufen hatte und die Bibel in mein Leben kam, da war das ja ganz anders. Dieses Buch hatte mich begeistert, mich gefangen genommen und konnte nicht mal davon lassen, diese wichtige Lektüre für uns als Christen zu lesen. Aber nicht nur so als Pflicht, jeden Morgen Losungstext oder vielleicht ein Kapitel, wie ihr euch das auch so vornehmt, als Pflicht, ja, wieder abgehakt, macht man halt so. Nein, ich wollte wirklich die Bibel lesen mit Gewinn für mein Leben, etwas davon haben, wenn ich da reinschaue. Wenn ich mir schon die Mühe mache, dieses dicke Buch zu lesen, was ja auch stellenweise ganz schön langweilig sein kann, ja, bei den Geschlechtsregistern, hat man letztes Jahr drüber gesprochen. Aber wenn, dann schon mit Gewinn, dann muss es mir was bringen für mein Leben. Und dafür sollen auch diese Abende hier dienen. Deshalb machen wir uns die Mühe, kommen hier zusammen, um ein Stück weit uns gegenseitig auch zu helfen, zu ermutigen, mit der Bibel umzugehen und sie wirklich zu lesen mit Gewinn. Letztes Jahr im Teil 6, wenn ihr euch erinnert, die da waren, haben wir uns damit beschäftigt oder angefangen zu beschäftigen, wie können wir die Bibel richtig verstehen. Ist ja oftmals stellenweise gar nicht so einfach, die Bibel recht zu verstehen, recht auszulegen und dann auch noch zu übertragen für unser Leben. Und ein Satz, den ich so gesagt habe, der sehr markant war: Wir nehmen die Bibel nicht wörtlich, aber wir nehmen jedes Wort ernst. Das war so eine Hauptaussage gewesen an diesem Abend. Und ich habe dann so 3 von 4 Punkten genannt, was mir wichtig ist, wenn wir die Bibel für uns übertragen wollen, wenn wir die Bibel auslegen wollen, wenn wir Gottes Wort wirklich ernst nehmen wollen, was wir beachten müssen bei den Aussagen der Bibel. Und das erste ist diese Literaturgattung, die wir berücksichtigen müssen. Welche Art von Schriftstück haben wir da eigentlich vor uns? Ist es was Lyrisches? Ist es ein Geschichtsbuch oder ein Gesetzbuch? Ja, das ist eine ganz wichtige Sache. Und dann dieser Textzusammenhang, der literarische Kontext. In welchem Zusammenhang steht das Ganze? Wo befindet sich das, was ich gerade gelesen habe, in der Bibel? In welchem Buch? In welchem Zusammenhang steht das Ganze? Und dann natürlich auch der historische Kontext, den ich genannt habe. Welche Zeitepoche, welche Kultur, welche politischen Verhältnisse haben damals geherrscht? Wie sah das ganze Umfeld aus? Diese Fragen, mit denen haben wir uns letztes Mal beschäftigt. Und wer das nachhören möchte, es gibt die Möglichkeit, das auf unserer Homepage www.zengerwald.de nachzuhören. Könnt ihr euch da gerne das ganze letzte Jahr reinziehen. Ja? Ihr könnt es leider nicht runterladen, aber direkt von der Homepage abhören. Und heute soll es weitergehen mit der 4. Frage, die wir uns stellen, wenn wir die Bibel vor uns haben, beim Betrachten des Bibelwortes: Was hat dieser ganze Text, den ich gerade gelesen habe, mit mir heute zu tun? Was will die Bibel mir heute in meine Situation, unser Leben, in unsere Zeit auch hineinsprechen, in unsere Gesellschaft, in unser Umfeld, aber auch immer wieder in unsere persönliche Lebenssituation? Darf ich mal fragen, wer hat das schon erlebt, dass Gottes Wort so in meine Situation direkt hineinspricht? Ich habe irgendeine Frage, ein Problem, irgendwas, brauche Orientierung in irgendeiner Sache. Wer hat das schon erlebt? Ja, seht ihr? Gottes Wort redet zu uns. Und das ist wichtig, dass wir das immer wieder spüren und erkennen. Und wie kann ich dieses Wort Gottes in unser Leben übertragen? Was hat es mir zu sagen? Denn erst, wenn ich mich damit beschäftigt habe, was wir beim letzten Teil so betrachtet haben, die Literaturgattung, der literarische Kontext oder auch der historische Kontext, wenn ich das so ein Stück weit erfasst habe, dann kann ich auch so ein Stück weit erkennen, was hat eigentlich der Verfasser sagen wollen? Was hat der Verfasser gemeint? Und wie haben es die Zuhörer, die ersten Zuhörer damals, empfangen? Und was konnten sie damit anfangen und sie auf ihr Leben übertragen? Und erst dann kann ich überlegen, was hat das Ganze mit mir zu tun? Was sagt es die Bibel mir heute? Und wenn ich so die Bibel lese, in meiner stillen Zeit, oder wenn ich Andachten vorbereite oder auch Predigten vorbereite, dann gehe ich immer davon aus, dass die Erstempfänger, die Ersthörer dieser Botschaft etwas mit dem Text, den nur sie vor sich hatten, anfangen konnten. Denn wir müssen uns vorstellen, die ersten Hörer oder ersten Leser, meinetwegen der Briefe jetzt, wenn wir ins Neue Testament hineingehen, die hatten nur dieses Schriftstück vor Augen. Gerade der Thessalonischer Brief, die Evangelien zum Beispiel, sind erst viel später niedergeschrieben worden, entstanden. Ja? Oftmals die Gemeinden oder auch die Propheten, wenn die ihre Botschaft gesprochen hatten, die Hörer hatten zunächst nur diesen Teil vor sich gehabt. Nicht die ganzen Parallelstellen, die uns dazu einfallen, oder die uns in unserer Bibel vorgeschlagen würden, oder auch die ganze Auslegungstradition, ja, die wir in der ganzen Kirchengeschichte haben, oder auch jede Gemeindebewegung hat so eine Auslegungstradition, das hat man schon immer so und so gesehen und so gedeutet, gibt da ganz lustige Dinge, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Aber diese Erstempfänger, die hatten nur dieses Schriftstück vor sich und konnten damit etwas anfangen, konnten das, diesen Text auf ihr Leben übertragen. Es hatte ihnen was zu sagen. Und so schaue ich auch immer erst, was könnte das damals für die Leute von der Bedeutung gehabt haben? Was können die damit angefangen haben? Was ich sagen will, also die Erstempfänger konnten immer was schon damit anfangen, konnten etwas für ihr Leben ableiten damit. Und so, oder anders gesagt, oftmals begehen wir einen Fehler, wenn wir uns jetzt gerade mit einem Thema beschäftigen. Meinetwegen nehmen wir mal das Thema Heiliger Geist. Ich halte über das Thema gerade eine Predigtserie bei uns in der Gemeinde. Thema Heiliger Geist. Nun könnte ich ja hergehen und die Bibel nehmen, aufschlagen und mir alle möglichen Stellen, die mir dazu einfallen, raussuchen, die irgendetwas zu diesem Thema zu sagen haben, zusammenzubasteln, mir meine Meinung zu bilden und meine Theologie daraus zu formen. Ja? Aber das ist oftmals nicht das, was, oder ich würde dann vielleicht oftmals daran vorbeigehen, was die einzelnen Texte wirklich aussagen wollten. Zunächst mal müssen wir die einzelnen Bibelstellen in ihrem Kontext verstanden werden und die richtigen Schlüsse daraus gezogen werden, bevor wir dann, natürlich kann man auch mehrere Bibelstellen zu Rate ziehen, das schon, mache ich auch. Aber erstmal muss jede einzelne Bibelstelle in ihrem Kontext verstanden werden und daraus dann die richtigen Schlüsse zu ziehen. Und bei dem ganzen Umgang mit der Bibel müssen wir aufpassen, dass wir nicht in eine extreme Position hineinkommen, in einen Extremismus. Ich habe das mal versucht an einer Grafik zu verdeutlichen. Es kommen jetzt ein paar Fremdwörter, verzeiht mir. Ich habe versucht, diese Fremdwörter zu umschiffen, aber irgendwie, hier ist es mir nicht gelungen, aber ich werde es erklären. Und nur, dass ihr es mal gehört habt, ihr müsst ihr euch überhaupt nicht merken. Kein Problem. Zwei unterschiedliche Arten, wie man die Bibel betrachten kann, oder mal grob gesagt zwei unterschiedliche Arten. Ja, es gibt immer dann noch Zwischenstufen und Abstufungen, aber zwei unterschiedliche Arten, an die Bibel heranzugehen, oder zwei unterschiedliche Zugangs- und Deutungsweisen der Heiligen Schrift, die sich im Idealfall ergänzen. Im Idealfall. Ja. Einmal dieser positivistische Zugang, Positivismus nennt sich das. Die Bibel enthält ewige, gültige Wahrheiten. Ja, diese gelten immer, überall und für jeden Menschen. In jeder Zeitepoche, in jeder Kultur, in jeder Gesellschaftsordnung, wann auch immer. Die Bibel enthält ewig gültige Wahrheiten. An jedem beliebigen Ort der Erde, für jeden Menschen, der auf diesem Planeten gelebt hat, lebt und noch leben wird. Es ist also diese Überzeugung, steht da dahinter, dass die Bibel verlässliche, allgemeingültige Aussagen über Gott, über die Welt, über das Heilshandeln Gottes mit den Menschen enthält, die nicht individuell oder auch kulturell beliebig angepasst werden können, wie man das gerne möchte. Das ist die eine Seite. Ja? Und dann gibt es diesen Kontextualismus. Die Bibel wurde in einem bestimmten Umfeld geschrieben oder gesprochen, hineingesprochen zu einer bestimmten Zeit. Und es bedeutet anzuerkennen, dass auch alle Erkenntnis immer nur Stückwerk ist. Das fließt da auch mit hinein. Christen haben zu unterschiedlichen Zeiten in unterschiedlichen Kulturen die Bibel ganz unterschiedlich auch gelesen und sind zu unterschiedlich voneinander abweichenden Ergebnissen auch für sich gekommen. Und das zeigt also, dass man so eine Verallgemeinerung und eine Generalisierung biblischer Aussagen, ja, die hat ihre Grenzen, so will ich es mal sagen, stößt an ihre Grenzen. Und beide Positionen, wenn wir die jetzt mal so betrachten, haben ihre Berechtigung. Beide Positionen haben ihre Berechtigung Und sie befinden sich, wie ich es geschrieben habe, in einer Spannung. Und dürfen aber von uns, die wir mit der Bibel umgehen, nicht einseitig betont werden. Sonst geraten wir da in eine Schieflage oder in einen Extremismus. Der Positivismus würde sonst zum Fundamentalismus führen und der Kontextualismus zu einem Relativismus. Ja? Alles egal. Alles beliebig. Und jeder, der versucht, diese Spannung zu lösen, wird irgendwie früher oder später auf eine dieser Seiten abrutschen, in eine Schieflage geraten. Es sind ja Spannungen, die kann man nicht lösen. Probleme kann man lösen. Aber Spannungen muss man oftmals aushalten und muss damit umgehen. Und uns fällt es als Menschen oftmals schwer, solche Spannungen. Und gerade wir als Deutsche, wir hätten gerne diese Bibel so richtig schön in unsere Schubladen gepackt. Von hier bis da und nicht weiter. Ja? So ist es und so nicht. Schwarz-weiß. Und das kann man mit vielen Texten nicht machen. Und wir fallen dann oftmals, wenn es uns so schwer fällt, diese Spannung auszuhalten in den biblischen Aussagen, in eine oder die andere Richtung. Und wenn du dich auf eine dieser Seiten begibst, die Bibel enthält Aussagen, die immer und überall gültig und wahr sind und vergisst völlig, dass es einen Kontext gibt, dann landest du ganz schnell im Fundamentalismus. Ja? Und ich will jetzt keinen Namen nennen, aber es gibt auch Bewegungen und so, die man da in diese Richtung ein Stück weit auch einordnen könnte. Oder in der wörtlichen Übertragung dann bis zur Verbohrtheit auch irgendwo hinein, vielleicht ganz vorbei am Kern der eigentlichen Aussagen. Aber die andere Seite ist, wenn du nur noch kontextuell denkst, dass die Aussagen ja, oder die Bibel Wahrheiten alle relativ sind. Ja. Der eine sieht so, der andere sieht so, und dann kenne ich noch jemand, der sieht es ganz anders. Alles ist relativ und man muss es, und die absolute Wahrheit ausklammerst, dann endest du am Ende bei einem Relativismus. Und beides ist nicht gut, und wir müssen diese Spannung zwischen diesen beiden Polen irgendwo aushalten. Beides hat seine Berechtigung. Die Bibel, ja, sie enthält ewig allgemeingültige Wahrheiten, aber sie ist auch in einen bestimmten historischen Kontext hineingesprochen und sie wird auch in einen bestimmten historischen Kontext ausgelegt und will auch heute noch in unsere Welt hineinsprechen. Und wir, die wir mit der Bibel umgehen, wir wollen in dieser Spannung, in diesem Spannungsfeld zwischen diesen beiden Polen, wir wollen das Reden Gottes für uns heute, vielleicht für diesen Tag heute, herauslesen. Wir bemühen uns also nichts in die Bibel hineinzulesen. Wir kommen nicht mit unserer vorgefertigten Meinung, mit unserer Ansicht oder was wir irgendwo aufgeschnappt haben, gehört, sondern wir wollen, wenn wir die Bibel lesen, die Wahrheit und das, was Gott uns heute sagen will, herauslesen. Und das ist ein großer Unterschied zwischen etwas hineinlesen oder etwas herauslesen. Wenn du etwas in die Bibel hineinliest, dann kannst du mit der Bibel fast alles machen. Wurde ja auch schon gemacht in der Geschichte. Ja. Ich habe beim letzten Mal ein paar beispielhafte Bibelverse genannt. Und da werden wir das jetzt mal anwenden. Warum reißen wir uns nicht die Augen? Wir können auch den Bibelvers noch mal ranmachen, die Bibelverse. Warum reißen wir uns nicht die Augen raus? Oder hauen uns nicht die Hände ab? Und warum eigentlich immer nur die rechte? Weil wir verstanden haben, dass Jesus uns nicht zur Selbstverstümmelung aufruft. Ja? Ich denke, das haben wir alle soweit verstanden. Das würde ja auch das Problem der Versuchung überhaupt nicht lösen. Nein, sondern vielmehr warnt er seine Zuhörer, Jesus hier in dem Fall, in dieser drastischen Art und Weise vor dieser Gefahr, der Sünde, der Versuchung und macht klar, wenn man der Versuchung nachgibt, was für schrecklichen Einfluss sie auf unser Leben hat. Es wäre besser, sagt er, es wäre besser, ein Auge oder eine Hand zu verlieren, als der Versuchung nachzugeben. Erst kommt die Sünde, ihr wisst es alle, mit Lust und Verführung und Vergnügen, aber sie hat zerstörerische Folgen und bringt uns am Ende dorthin, wo wir alle nicht hinwollen. Und Jesus macht das oftmals so drastisch, mit Übertreibung auch teilweise in der Bibel deutlich, was das für Folgen hat, wie schlimm das ist. Oder eine andere Sache, an die ich mich jetzt gerade erinnere, Hananias und Sapphira, ja, mit ihrer Heuchelei, sind auf der Stelle tot umgefallen. Wie viele Tausende, Millionen oder Christen haben das auch im Nachhinein noch getan? Wer von euch hat schon mal geheuchelt? Also ich bestimmt. Irgendwo habe ich übertrieben, habe ich mich frommer gegeben, als ich bin. Ja, ich bin nicht tot umgefallen, oder? Und manchmal handelt da oder spricht Gott auch zu exemplarisch, als Warnung, ja, um zu zeigen, was mit seinem Herz macht, wie er die Dinge sieht und wie schlimm das für ihn ist. Und so auch immer wieder so manche Aussagen, die so drastisch sind von Jesus, um uns deutlich zu machen, wie schlimm hier in diesem Fall die Versuchung ist, was die von Einfluss auf unser Leben hat. Oder warum halten wir uns nicht an Kleider vor, oder halten uns nicht mit Kleidervorschriften und Frisuren oder Speisegeboten auf? Weil wir begriffen haben, dass das Evangelium nicht darum geht, was wir tun müssen, um Gott zu gefallen, sondern es geht darum, was Gott für uns getan hat in Jesus Christus. Stimmt das? Ja. Und warum küssen wir uns, das ist das andere Beispiel, was ich genannt habe, warum küssen wir uns nicht mit dem heiligen Kuss bei der Begrüßung? Hätten wir ja tun müssen, ne? Steht einige Male in der Bibel. Und wir wissen aber, dass wir von Neuem geboren sein müssen. Weil wir die Bibel im Zusammenhang lesen und festgestellt haben, die Bibel, Gottes Wort, hat eine Mitte. Hat eine Mitte, ein Zentrum, eine Hauptsache. Und diese Mitte in der Bibel ist Jesus Christus. Von Anfang bis zum Schluss. Hebräer 8, Vers 1. Die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen hohen Priester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät in den Himmel. Die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, ist. Und dieser hohe Priester, wir wissen das alle, die Rede ist natürlich von Jesus Christus. Und das ist immer wieder wichtig, dass wir bei allen Betrachtungen der Bibel, bei allen Entdeckungen, die wir da machen, dass wir die Hauptsache, die Hauptaussage, den roten Faden auch, der da drin sich findet, nicht aus dem Blick verlieren. Worum dreht sich eigentlich alles? Worum geht's? Warum redet Gott eigentlich zu uns? Die Bibel will keine Ansammlung von Geschichten sein, wo wir irgendwelche Ableitungen oder Anweisungen für unser Leben herausmoralisieren. Und auch keine Ratgeberliteratur für ein besseres Leben, auch kein Gesetzbuch. In erster Linie ist nicht Gottes Gebot an uns, sondern Gottes Wort für uns. Ja, sie enthält natürlich auch Gebote, aber sie ist Gottes Wort für uns. In ihr redet Gott zu den Menschen. Immer und immer wieder, zu jeder Zeit und auch heute. Und wir sehen darin auch dieses Heilshandeln Gottes vom Anfang an in der ganzen Geschichte. Und dieses Heilshandeln Gottes, es mündet in Jesus Christus. Er und das, was er für uns getan hat, das ist die Hauptsache. Darum geht es hauptsächlich in der Bibel. Die Theologie hat sich da einen schönen Namen einfallen lassen, christozentrisch, Thomas, die Bibel zu lesen. Christozentrisch, also Jesus im Zentrum. Immer wieder mit den Gedanken, es geht eigentlich um dieses Erlösungswerk Jesu. Jesus hat die zentrale Stellung. Er bedingt dadurch, dass er die zentrale Stellung im Wort Gottes hat, auch alles andere. Christozentrisches Schriftverständnis, das war schon für Martin Luther etwas ganz, ganz Wichtiges. Ein Zitat habe ich gefunden von ihm. Christus sei die Mitte der Schrift. Christus sei die Mitte der Schrift, von der allein aus das volle Verständnis der Bibel möglich ist. Hat Martin Luther schon gesagt. Von Christus aus ist das volle Verständnis der Bibel möglich. Und nochmal zu dem Schreiber des Hebräerbriefs. Er sagt, Jesus, unser hoher Priester, der eine, der für uns eintritt, der eine, der für uns schon alles getan hat, der für unsere Sünden bezahlt hat und der auch mit dem Bösen jetzt noch in unserem Leben fertig wird. Die Hauptsache. Die Hauptsache ist das, dass Gott etwas für das größte Problem der Menschheit getan hat in Jesus Christus. Die Sünde, die uns von Gott trennt, ist durch Jesus Christus besiegt. Das ist gute Botschaft. Und darum dreht sich das in der Bibel. Das ist die Hauptsache, das Wichtige, das Zentrum. Ich lese manchmal auch die Bibel, weil ich Trost suche. Ja. Oder manchmal lese ich die Bibel, weil ich Antworten auf bestimmte Fragen suche. Orientierung suche in irgendeiner Sache. Und das ist auch gut und wichtig und das kann man machen. Aber wir dürfen bei all dem nicht das... Unser Hauptproblem ist nicht die Traurigkeit. Unser Hauptproblem ist auch nicht die Orientierungslosigkeit, sondern unser größtes Problem ist das gestörte Verhältnis zu Gott. Sünde. Ja. Und Sünde bedeutet nicht, du hast ein paar Probleme, wo Gott dir helfen kann. Nein, es geht um diese tiefe Trennung, die der Mensch zu Gott hat. Und deshalb ist es so wichtig, immer wieder auch dieses Zentrum, Jesus Christus, im Blick zu behalten. Natürlich zeigt uns sein Gott in seinem Wort auch, wie wir unser Leben gestalten können, wie wir unsere Prioritäten zu setzen haben, welche Entscheidungen und all diese Dinge. Aber das Wichtigste ist, dass wir die Sünde durch Jesus Christus besiegt bekommen. Und wir brauchen diesen hohen Priester, von dem der Hebräerbriefschreiber hier spricht. Jesus Christus schenkt uns einen Neuanfang und er zeigt uns, wie wir zurückkommen zu Gott. Und zwar nicht durch eigene Anstrengung, sondern durch seine Gnade. Nicht, indem wir uns Mühe geben. Wir geben uns Mühe, ja, aber nicht, um angenommen sein bei Gott, sondern weil er, Jesus Christus, schon alles für uns getan hat. Und das, ihr Lieben, das ist die beste Botschaft aller Zeiten. Diese frohmachende Nachricht, diese Botschaft zu verkündigen, sind auch wir gerufen. Hier in unserem Umfeld, da wo du stehst, jeden Tag, diese Botschaft zu verkündigen. Und diese Hauptbotschaft der Bibel dürfen wir beim Studium des Wortes Gottes nie aus dem Blick verlieren. Wenn wir Gottes Wort studieren, lesen, hören, wie auch immer, müssen wir das im Blick behalten. Sonst geschieht es ganz schnell, dass wir uns irgendwie verzetteln, manchmal vielleicht sogar verstreiten, ja, verbeißen irgendwie in Nebensächlichkeiten und manchmal sogar gar abkommen von der eigentlichen Wahrheit, der Summe des Wortes Gottes. Wisst ihr, stellt euch mal vor, ohne die Bibel wüssten wir gar nicht, dass wir verloren sind, verloren waren. Woher wüssten wir das, wenn wir nicht Gottes Wort hätten? Und das macht sie so wertvoll, so unverzichtbar für unser Leben, so einzigartig, aber auch so kraftvoll. Und deshalb wollen wir sie lesen, immer wieder lesen, möglichst täglich lesen und auch möglichst mit Gewinn lesen für unser Leben, verstehen, begreifen. Und deshalb nehmen wir jedes Wort ernst. Nehmen jedes Wort ernst, weil Gott auch heute noch zu uns reden möchte, jeden Tag neu. Für meine Situation, für mein Leben. Und er zeigt mir auch immer wieder, das gefällt mir manchmal nicht, aber was auch in meinem Leben geändert werden muss. Wo Dinge nachzubessern sind. Wo ich vielleicht auf Abwege gekommen bin, falschen Weg gegangen bin, falsch reagiert habe, wie auch immer. Und bei all diesen Dingen, ihr Lieben, können wir keinen toten Buchstaben gebrauchen, sondern nur ein lebendiges Wort. Und diese Spannung, die ich vorhin aufgezeigt habe, diese Spannung macht es lebendig. Ich habe mal gehört, wenn ich richtig aufgepasst habe in Biologie, überall was lebt, da ist eine gewisse Spannung drin. Stimmt das, Thomas? Weiß nicht. Ist jemand hier Biologie begabt? Diese Spannung macht es lebendig. Ja. Gerade weil man es ja nicht so in Schubladen basteln kann. Du kannst heute Morgen vielleicht den gleichen Losungstext gelesen haben wie ich. Und er kann ganz anders zu dir gesprochen haben als zu mir. Einen ganz anderen Impuls in deine Situation hineingegeben haben als mir heute Morgen. Und du kannst den gleichen Bibeltext in einem halben Jahr nochmal lesen und er wird wieder was anders sagen als heute. Kann das sein? So ist die Bibel. Und das macht sie für mich so lebendig und auch so spannend. Die Bibel ist spannend, weil sie sich in einer Spannung befindet. Und die Bibel bringt uns Gott näher aber Gott auch näher zu uns. Diese Gemeinschaft, diese Beziehung dadurch wächst, entwickelt sich, gestaltet sich immer und immer mehr. Wir lernen Gott immer besser und mehr kennen. Sein Handeln, seine Pläne, sein Denken, sein Wesen, was er über uns denkt, nur dadurch, dass wir die Bibel lesen und mit ihr beschäftigen. Wie wäre es, wenn die Bibel, Gottes Wort, dein und mein Leben immer mehr prägen darf, beeinflussen darf, verändern darf und durch uns dann wieder hineinwirken kann in die Welt, in die Gesellschaft, die Menschen, die uns da täglich begegnen. In einer Zeit, so erlebe ich es, wo Menschen immer mehr Befürchtungen haben als Hoffnung. Kann das sein? Immer mehr Ängste als Zuversicht. Da dürfen wir Träger sein einer Botschaft voller Hoffnung, voller Zuversicht und voller Gerechtigkeit. Dann auch, wenn wir auf dieses Hauptproblem der Welt hinweisen, diese Trennung von Gott, diese Abkehr der Menschen von ihm. Die Bibel, sie will uns alle in eine Erneuerung hineinführen, einen Erneuerungsprozess, der schon jetzt in diesem Leben beginnt. Und irgendwann, die Bibel sagt es, sagt Gott, siehe, ich mache alles neu. Alles neu. Und ich freue mich darauf. Und wir dürfen jetzt da schon mit einstimmen und uns erneuern lassen durch Gottes Geist und Gottes Wort. Diese beiden arbeiten zusammen an uns und an dieser Welt. Ein Buch voller Kraft, voller Leben. Und wir sind gerufen, Gottes Wort und das Volk zu bringen in dieser Zeit. So, jetzt komme ich zum Schluss und fange ich an mit Predigen. Die Bibel, Gottes Wort, sie richtet sich an Menschen allgemein, ja, aber besonders an uns, seine Kinder, an Gemeinde, an Kirche. Sie öffnet uns einen Zugang, eine Nähe in die Gegenwart Gottes wie nichts anderes. Und die Bibel ist unmittelbar für uns erlebbar. Lesbar, erkennbar, ganz individuell können wir Gottes Wort auch erfahren. Die Bibel ist für jeden Gläubigen zugänglich. Du musst nicht studieren, um die Bibel verstehen zu können. Glaub mir das. Du musst keine Bibelschule besucht haben, um die Bibel recht, um Einblick und Verständnis in Gottes Wort zu bekommen. Jederzeit, der sich mit der Bibel beschäftigt, kann Gottes Wort verstehen und Gott redet durch sein Wort zu ihnen. Egal auf welchem Wissensstand du dich befindest, welche Erkenntnis du hast, wie gebildet du bist, in welcher Kultur du lebst, ganz egal. Du darfst jederzeit, jeder Mensch darf Gottes Reden durch die Bibel immer wieder erwarten und sich wünschen und danach sehnen auch. Und somit soll sich auch jedes Christenleben und jede, besonders jede Kirche und jede Gemeinde, egal wo auf der Welt, zu jeder Zeit und jeder Kultur, an der Bibel ausrichten. Und auch unser persönliches Leben, unsere Nachfolge an der Bibel immer wieder ausrichten, korrigieren. Und besonders, das muss ich noch sagen, besonders eine Identifikation mit der Urgemeinde, die Urchristentum, ja, die ersten Christen, das motiviert zu einer Anwendung und zu einer Übertragung Gottes Wort in unsere Gemeinden und Kirchen und in die persönliche Nachfolge. Weil so wie Gott damals geredet und gehandelt hat, wie er damals erfahrbar war, so redet und handelt er auch heute noch. Glaubst du das? Und somit sind auch die Erfahrungen, die die urchristliche Gemeinde gemacht hat oder die ersten Christen gemacht haben, heute nicht nur möglich, sondern auch zu erwarten und sogar zu ersehnen. Diese Dinge, die die ersten Christen mit Gott erlebt haben, dürfen wir auch heute noch erwarten und erleben. Das ist Erstreben. Nur wir müssen aufpassen, das vielleicht noch zur Ergänzung, Vorsicht. Wir wünschen uns oftmals ja nur die guten Dinge, ja? Die Zeichen und Wunder, dass viele Menschen zum Glauben kommen, das hätten wir gern so wie die Urchristen, oder? Aber in dieser Zeit gab es auch harte Verfolgungen, auch unangenehme Dinge, die wir leicht vergessen bei den Ganzen. Doch oftmals schließt das eine das andere nicht aus. Auch heute, wenn wir uns weltweit umschauen, ja, da wo die größte Verfolgung ist, da wächst die Gemeinde. Aber nochmal zurück, jedenfalls ein persönliches oder ein persönlich zu mir redender Gott durch sein Wort, durch die Bibel, immer wieder neu, immer wieder frisch. Das wünsche ich einem jeden für uns. Vielleicht für das kommende Jahr jetzt, wo wir gemeinsam wieder unterwegs sein wollen. Wir haben jetzt noch ein paar Minuten, bevor wir eine kleine Pause machen wollen. Es gab ja mal so die Anregung, Fragen zu stellen. Dann möchte ich euch fragen, wer hat eine Frage? Vielleicht zu dem Gesagten oder überhaupt. Das wäre die eine Möglichkeit. Oder ich kann euch auch eine Geschichte aus meinem Leben erzählen, wie Gottes Wort in mein Leben hineingesprochen hat, auf eine ganz besondere Art und Weise. Man erlebt ja Gottes Reden auch auf verschiedene Art und Weisen, mal mehr, mal weniger, mal spektakulär, mal weniger spektakulär. Und Beispiele sind oft gut. Wollt ihr Fragen stellen oder soll ich euch noch eine Geschichte erzählen? Was wollt ihr? Geschichte. Alle wollen Geschichten hören. Siehst du, Thomas, so kommt man von den schwierigen Fragen drumherum. Nee, das mit den Geschichten, ich weiß, das gefällt allen Zuhörern. Ich beneide da immer die Evangelisten, ja. Die kommen irgendwo hin, eine Gemeinde, erzählen immer dieselbe Geschichte, aber sind immer die Helden, weil und mir als Gemeindepastor, ne, man muss sich immer wieder was Neues nicht einfallen lassen, sondern mit Gott erleben, damit man immer wieder was Frisches hat. Naja, jedenfalls ist es auch, also meine Leute werden heute werden jetzt denken, die von unserer Gemeinde, Jens, das kennen wir doch schon, aber ich erzähle es euch trotzdem. Eine ernste Situation in unserem Leben, unsere älteste Tochter, unser zweites Kind wurde geboren und sie wäre fast kurz nach der Geburt gestorben. Bakterien haben ihren Darm angefressen, sie hatten ein Loch im Darm gehabt, der Magen, die Bauchdecke sah schon grün und blau aus und die Ärzte, Notoperation aufgemacht und der Chirurg hat gleich wieder zugemacht und hat gesagt, Finger weg, ich mache nicht nochmal auf. Ihre Tochter wird sterben. Das war so ungefähr am vierten Tag ihres Lebens die Diagnose gewesen. Meine Frau ist mit ihr im Krankenhaus und ich bin allein zu Hause. In meiner Verzweiflung schlage ich die Bibel auf. Ich mache jetzt eine lange Geschichte, mache ich jetzt ein bisschen kurz. Ja. Schlage meine Bibel auf und wenn man so, ich empfehle das übrigens nicht, ja, einfach wahllos die Bibel aufschlagen. Und dann einfach mit dem Finger drauf und das ist das Reden Gottes für mich heute. Aber in dem Fall habe ich es gemacht. Ich habe einfach die Bibel aufgeschlagen und gebetet, Herr, was willst du mir sagen in dieser Situation? Und wie das so ist, wenn man so einfach die Bibel auflegt, landet man meistens so ziemlich mittig und ich bin gelandet im Buch Hiob. Und ihr kennt die Geschichte. Ich nehme mal an, ihr kennt alle die Geschichte von Hiob, was er erlebt hat. Ja? Und ich war damals junger Christ gewesen. Ich hatte mich mit einem Freund ein paar Monate zuvor mit diesem Buch Hiob ganz intensiv beschäftigt. Ich wusste, worum es geht. Und Gott hat zu mir geredet, ohne dass ich einen speziellen Vers oder Text jetzt in diesem Wort gelesen habe, nur deshalb, weil ich den Inhalt kannte. Und manchmal redet Gott auf die Art und Weise, weil wir die Bibel kennen. Deshalb ist ja die Empfehlung, die Bibel zu lesen, zu studieren, zu verinnerlichen, dass auch Gott auch so auf uns zu uns reden kann, weil wir Gottes Wort kennen. Viele, wenn man in die Welt hinausschaut, haben keine Bibel zur Verfügung. Wenn du im Gefängnis sitzt und die Bibel weggenommen kriegst, ja, dann muss Gott so zu dir reden, dass du diese Dinge in Erinnerung hast. Jedenfalls an dem Abend war es so, ich saß in unserem Wohnzimmer, die Bibel aufgeschlagen, Hiob, und ich habe es nicht gelesen, aber mir fiel sofort dieses Wort ein, der Herr hat es gegeben. Ein ganz markantes Wort in diesem was Hiob da von sich gibt. Ja? Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Gelobt sei der Name des Herrn. Irgendwie bin ich durch dieses Wort, ich kann es bis heute nicht erklären, zur Ruhe gekommen. Innerlich. Zur Ruhe gekommen über diese ganze Situation, weil ich es abgegeben habe, Herr, du wirst es machen, egal wie, du wirst es gut ausgehen lassen. Und im Nachhinein kann ich sagen, das war, denke ich, also mein Empfinden gewesen, der Augenblick, wo sich die Situation geändert hat. Gott hat ein Wunder getan. Viele Christen unserer damaligen Gemeinde haben dafür gebetet, viele Bekannte haben dafür gebetet, für diese Situation. Und Gott hat den Chirurgen bewogen, doch noch einmal zu operieren, es noch einmal zu wagen. Im Nachhinein war er dann stolz auf das, was er geleistet hat. Hat einen künstlichen Darmausgang gelegt. Unsere Tochter hat, ich mache wie gesagt ganz kurz, 2 Jahre lang mit einem künstlichen Darmausgang gelebt. Und dann, mit dem Alter von 2 Jahren, kurz bevor wir in den Fingerwald gekommen sind, waren wir in Chemnitz gewesen, in der Chirurgie. Und ein Professor hat uns die Emily übergeben und hat zu uns gesagt, er konnte nicht von Wunder sprechen, ja, war nicht gläubig gewesen, aber er hat gesagt, es ist nicht selbstverständlich, dass ich ihre Tochter ihnen heute so übergeben kann. Ja, ein Wunder Gottes. Und in dieser Nacht, an diesem Abend, wo ich die Bibel aufschlag, habe ich ganz klar hier, ich lese jetzt nicht bloß die Bibel, sondern das ist Gottes Reden an mich in meine Situation. Ja. Und das erlebt man mal mehr, mal weniger. Nicht immer hat uns die Bibel oder nicht immer redet Gott so auf diese Art und Weise so stark und prägnant. Aber wir dürfen immer mehr lernen, das Wort, was wir lesen, für unser Leben anzuwenden, herauszulesen, was Gott für uns bereit hat an diesem Tag. Amen. Und jetzt denke ich, machen wir 10 Minuten Pause und dann geht's mit dem Thessalonischer Brief weiter.